Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hrdina.
Um das andere Geschlecht dreht sich heute alles am Internationalen Frauentag und natürlich auch bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Ob ein Mann oder eine Frau zum Arzt geht, macht einen Unterschied. Nicht immer findet das aber in Praxis und Theorie Anklang. Was das konkret bedeutet, besprechen wir heute mit Gendermedizinerin Margarete Hochleitner. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Hochleitner, es macht Sinn, wenn wir am Anfang einmal kurz darüber sprechen. Gendermedizin, das kommt aus dem Englischen. Was heißt denn das genau?
Heißen würde es Gender, nennen wir das soziale Geschlecht, aber hier wird das missbräuchlich verwendete Begriff. Gendermedizin heißt einfach eine Trennung von Frauen und Männern und allen Diversitätsgruppen und speziell auf deren Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und dann die medizinischen Angebote darauf aufbauend zu machen.
Warum ist es denn relevant, ob jetzt Frau oder Mann zum Arzt geht und dass man die medizinischen Angebote darauf abstimmt?
Naja, dass Frauen und Männer sich unterscheiden, glaube ich, hat so schon irgendwie herumgesprochen. Und natürlich auch abgesehen von sekundären Geschlechtsmerkmalen. Es gibt so banale Dinge, die wir eigentlich immer alle gewusst haben. Wenn man jetzt sagt, also Ärztin, Arzt, Patientin, Patient, wie lange reden die mit zusammen in der Praxis? Dann wissen alle, natürlich am meisten die Ärztin mit der Patientin und am wenigsten der Arzt mit dem Patienten. Nicht? Das sind keine Neuigkeiten, das weiß jeder. Es weiß jeder, dass Frauen in allen Kulturen, wo es sowas gibt, also in den reichen Industrieländern, dass Frauen mehr Präventionsangebote annehmen, dass Frauen, ganz egal wie man es bewirbt und was da jetzt eine Tumorsuche oder eine Herzprävention oder diese Gesunduntersuchung, ganz egal was gemacht wird, es gehen immer mehr Frauen. Das sind Dinge, die bekannt sind und dazu kommt, dass wir auch immer schon gewusst haben, dass die meisten Krankheiten bei einem Geschlecht wesentlich häufig auftreten, oft auch zu anderen Zeitpunkt später, leichter behandelbar sind, unterschiedlich behandelbar. Ich meine, Sie alle wissen, gerade so Schilddrüsen, wo man nicht so als besonders geschlechtsspezifische Krankheit betrachten würde. Sie alle kennen, wenn Sie nur kurz nachdenken, Frauen, die Schilddrüsenoperationen haben, die Schilddrüsentabletten nehmen sollen, hoffentlich auch nehmen. Aber wie viele Männer kennen es? Natürlich gibt es ja bei Männern, aber so viel weniger. Es ist fast bei allen neurologischen Krankheiten ein ganz großer Unterschied. Früher hat man immer gesagt, ja, Parkinson haben die Männer, Alzheimer die Frauen und so. Wir wissen, bei Depressionen rechnen wir für Europa doppelt so viele Frauen wie Männer. Das war immer bekannt. Also da ist schon Unterschied, der auftritt. Und dann wollen wir halt besser vielleicht darauf eingehen, nicht?
Sie selber haben ja einen Ursprung in der Kardiologie. Wie sind Sie selber an dieses Thema herangegangen? Was haben Sie da festgestellt?
Naja, ich war immer Feministin und habe natürlich an diesen Aktionen, damals vor allem der Geisteswissenschaft an der Uni, mitgetan. Und habe mir da am Anfang wirklich geglaubt, ja, ich komme von nur zu Schrittmacher, also einer rein technischen Sache, dass bei mir also fachlich zum Unterschied von den Frauen in den Geisteswissenschaften eben da keine Geschlechtsunterschiede sind. Mir ist aber dann schon aufgefallen, auf der Intensiv, da waren fast nur Männer, bis nur Männer. Das ist ja komisch, nicht? Bei den Schrittmacher waren wesentlich mehr Männer wie Frauen. Da fragt man sich ja, warum. Wenn man nur dazu geschaut hat, dass seit dem Zweiten Weltkrieg in der Statistik immer mehr Frauen als Männer an Herztod erleiden in Österreich, da könnte man mal versuchen, die vielleicht auch Intensiv oder einen Schrittmacher sowas zukommen zu lassen, oder?
Also Sie haben damals eben festgestellt, dass es anteilsmäßig einfach mehr Männer sind, die mit Herzerkrankungen zur
behandelt werden,
dort landen. Ja, jetzt hat sich ja seit den 1990er Jahren einiges getan. Da ist die Gendermedizin ja eigentlich dann auch groß geworden. Aber wie gut findet das denn aktuell Anklang in der Praxis und auch in der Forschung? Wird darauf Rücksicht genommen?
Naja, also es war die große Schlacht für die Frauengesundheit damals noch, war ja um die Medikamententestungen. Da hat es ungetestete Medikamente, was Frauen betrifft. Alle waren ungetestet, nur an Männern getestet. Und damals war es schon nicht gerade schick, dass man ungetestete Medikamente nimmt. Das, glaube ich, will niemand von uns. Das war die große Schlacht und das ist dann geregelt worden. Das ist ja ganz leicht zu regeln. Medikamente brauchen ja Zulassung. Da gibt es Gesetze, da braucht man nur reinschreiben, die müssen das vorlegen, dann legen sie es nachher vor. Also da irgendein Kampf gegen die Pharmaindustrie ist völlig fehl am Platz. Wenn es die Gesetzgeber verlangen, machen sie es natürlich. Und das wird gemacht, also das haben wir alles.
Also Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Sie meinen damit, dass die Medikamente extra getestet an Frauen werden,
ja.
Oder Männern?
Nämlich nicht nur, dass man jetzt einen Frauenanteil hat, es bei den meisten Studien gegeben, aber die Ergebnisse sind zusammengeworfen in einen Topf und dann ausgewertet. Also hat niemand gewusst, was bei Frauen ist.
Aber das würde auch bedeuten, im Umkehrschluss, es sollte eigentlich in jedem Beipackzettel stehen für
steht
Männer.
Männer steht jetzt schon. In den USA sind auch die verschiedenen ethnischen Gruppen vorgeschrieben, nicht? Also Hispanics, Afroamerikaner, Native Americans. Das ist vorgeschrieben. Das Problem ist natürlich, bei einigen Gruppen dann haben wir Daten. Gibt es genügend und so, das ist ein Problem bei manchen Diversitätsgruppen. Nein, was die Medikamente, ich meine, immer Wünsche offen ist, ganz klar, nicht? Aber was die Medikamente betrifft, die sind in der Regel für Frauen und Männer, nicht für Diversitätsgruppen getestet. Oder haben Sie einmal einen Beipackzettel gesehen, wo gestanden ist, für eine Diversitätsgruppe ist eine andere Dosierung oder so anders? Ja. Also es bleiben Wünsche offen. Sonst, ja, es ist jetzt doch in den meisten Curricula, wir haben seit 17 Jahren Pflichtlehre, aber es sind die meisten Curricula jetzt in Medizin-Unis und Fakultäten inkludiert. Es ist eine Fortbildung, wie wir schon vorhin gesprochen haben, es ist eine Fortbildung von, mit allen Medizinberufen. Wir haben es natürlich auch in der FH Gesundheit und in der Schwesternschule drinnen, weil natürlich alle das müssen und nicht nur. Also es dauert immer, bis sich so Umdenken stattfindet, aber es wird weitergehen.
Genau, Sie haben schon erwähnt, seit 2007 ist an der Medizinischen Uni Innsbruck, das war die erste Hochschule in Österreich, die Gendermedizin auch ins als Pflichtfach etabliert hat. Was hat sich denn seither geändert? Inwiefern hat sich da die Lehre auch angepasst?
Naja, wir haben Pflichtlehre Gendermedizin. Ich habe es im dritten Semester, dass wir mal hören, was das alles ist, was man da für Ideen hat und so weiter. Und dann im zehnten Semester, wo die Idee war, dass wir jetzt schauen, da kommen Sie schon aus der Klinik, dass wir schauen, was habt ihr gesehen, habt ihr das gemerkt? Ich wisst jetzt, warum man in den und den Fächern das bedenken muss. Dann haben wir es im klinischen PhD, Sie wissen, wir machen es PhD, also im PhD-Kurs, sogar 3 Semester. Wir haben es im Habil-Kurs, also, und wir haben es in allen, also Zahn, Human- und Molekularmedizin, wir haben es überall. Na, aber da kann ja, für mich jetzt eine sehr erfreuliche Geschichte, wir haben jetzt 11. Jahr klinischen PhD. Und da war immer von Anfang an, dass das Gendermedizin drinnen, am Anfang war das, naja, nicht so wirklich populär, wenn noch ein Fach dazukommt bei Nachprüfungen und so, dann ist es nie populär. Und jetzt, so seit 2-3 Jahren, haben sie erkannt, was im Mehrwert bringt. Da sagt einer dann, ja, das wird er dann beim Weltkongress aus seinem Fach, wird er da so ein Poster bringen. Und wenn sie das annehmen, dann wird er ein Poster gedruckt vom Weltkongress und dann müssen sie immer ihn zitieren, weil er der Erste war, der das publiziert hat. Also Mehrwert, nicht? Mhm. Und dann ist er mutwillig geworden und hat gesagt, ja, und beim Gender-Kongress wird das auch noch. Und das gilt nicht als schick, immer das Gleiche erzählen. Ne? Ich habe gesagt, ja, geschenkt, dass ich an das Publikum. Aber das, sie haben jetzt, glaube ich, schon viele, nicht alle, aber alle hat man nie, aber viele, erkannt, dass er mehr wird. Dass sie es brauchen, und dass man da wieder was publizieren kann. Die Jungen müssen ja publizieren, Nachweis, was sie gemacht haben. Und vor allem auch für die Drittmitteleinwerbung. EU-Grenze, muss das alles drinnen stehen, die ganze Gender Sensibilität und zunehmend auch in anderen.
Aber das ist eben nicht nur für die eigene Vita und die eigene berufliche Laufbahn der Mediziner wichtig, sondern vor allem auch für die Patientinnen
natürlich,
und
Daten
Patienten,
gibt, natürlich.
Die dann entsprechend natürlich individuell behandelt werden auch.
Dass es Daten gibt, dass man sagen kann, genau. Ja, wir haben, es gibt jetzt, Sie wissen, es heißt immer Evidence-Based bei uns. Alles soll Evidence-Based sein, was die Schulmedizin an ihre Patientinnen angibt und natürlich im Studium darbietet. Und wenn es keine Studien gibt, gibt es keine Evidenz. Mhm. Und das ist also das, was aufzuarbeiten ist. Und das geschieht zunehmend, ja.
Und das war ein langer Weg. Und Sie gelten ja auch als eine Koryphäe in der Gendermedizin. Sie selber sind aber noch eine andere Generation als die Studierenden heute. Sie haben 1975 promoviert. Mit welchen Herausforderungen hatten denn Sie damals als Frau in der Medizin zu kämpfen, die heute vielleicht anders sind?
Ja, zumindest werden sie nicht mehr so verbalisiert. Man kann sagen, ja gut, verbalisieren, aber das macht natürlich die Lebensqualität aus. Bei uns wurde schon in der ersten Fach, das war Physik, gesagt, ja, die Mädchen können, heute ist ein schönes Wetter, die Mädchen können heimgehen und Skifahren gehen, die heiraten dann eh. Es ist gesagt worden, die Mädchen sollen vielleicht gescheiter kochen lernen, als zum Praktikum kommen und so.
Entschuldigung, das haben die Professoren
Der Professor gesagt, ja, in der Vorlesung der Pflichtlehre. Das war das erste Groß um Physik. Ich habe mich 14 Mal um meine Stelle, um meine Ausbildungsstelle, nicht um irgendeine Karriere, sondern nur, dass ich Fachärztin nach dem Studium machen kann, beworben, weil eine Frau haben sie eigentlich nicht wollen. Nicht? Und ich war die Erste, die sich habilitiert hat, auch wie kein Chef da war. Der eine war emeritiert, der andere da in der Zwischenzeit. Das Habilitieren war nämlich auch nur für Männer gedacht. Nicht? Mhm. Ich hatte nicht die Größe zu erkennen, dass alle Männer gescheiter und fleißiger sind als ich.
Heute weiß man, der Großteil der Medizinerinnen, die nachkommen, sind eben Medizinerinnen, sprich weiblich. Wie frauenfreundlich ist denn der Beruf heute?
Ja, natürlich nicht. Das ist klar, wenn wir jetzt böse sind, sagen wir, das wurde von Männern für Männer gemacht. Und auch, wenn wir jetzt die Griechen dazu rechnen, natürlich seit mehr als 2000 Jahren tradiert, erfolgreich. Da sind also Änderungen natürlich schwierig. Nein, aber es sind natürlich, ich bin sehr stolz, wenn wir ein Wiedereinstiegsprogramm für Menschen aus dem Elterngrenz, was natürlich Frauen sind in der Regel, dass sie geringfügig anfangen können, also ihre ganzen Verbindungen nicht verlieren, auch im Kopf noch dazugehören und für die anderen natürlich fürs Umfeld dazugehören, ihre E-Mail-Adresse, ihre Arbeitsplätze und so weiter haben. Wir haben zunehmend Teilzeitjobs, was im klinischen Bereich immer sehr schwierig war, das zu verklicken. Ich bin aber überzeugt, das schafft man locker, weil es hat es auch bei der Pflege früher immer geheißen, es gibt keine Teilzeitmöglichkeit. Und dann war dieser enorme Schwesternmangel vor ein paar Jahrzehnten und dann plötzlich hat es alle Arten von Teilzeitmöglichkeit gegeben. Und mir ist nicht aufgefallen, dass jetzt mehr Patientinnen sterben, weil die Schwestern Teilzeit arbeiten. Und so ist aber die Ärzte natürlich ist umständlich, die Dienstlisten machen und so weiter. Mhm. Aber das wird man auch irgendwie da lernen, hoffe ich halt. Nicht, so soll man einen begabten Volksschüler anstellen, der das macht, ne? Mit dem Computer oder händisch. Nein, es wird da, ich glaube, der wichtige Punkt ist natürlich die Teilzeitmöglichkeiten und was sehr viele Frauen sich ja wünschen, eben, dass sie vorübergehen, wenn eine Krise ist, nicht nur bei einer Geburt, sondern auch wenn eine Schulkrise ist mit den lieben Putzeln oder sonst eine Krise, dass man mal sagen kann, ja, jetzt muss ich mein halbes Jahr wesentlich reduzieren, mhm. bis ich das geregelt habe. Sowas wäre für die Frauen auch sehr hilfreich und dann ist halt immer, was mit Medizin nichts zu tun hat, wenn man nicht einen wirklichen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem Arbeitsverbot haben, wird die Lage für die Frauen immer schwierig sein. Mhm. Das ist keine Neuigkeit, wenn sie die Politikerinnen und Politiker nicht hören wollen.
Okay, also wirkt sich dann im Endeffekt auch auf den Ärztemangel positiv oder negativ, je nachdem, welche Parameter, Maßnahmen man jetzt setzt. Frau Hochleitner, Sie sind auch Direktorin des Frauengesundheitszentrums an der Innsbrucker Universitätsklinik und ich habe mir sagen lassen, bei Ihnen steht jetzt eine Pension an. Weiß man denn schon, wer Ihnen nachfolgen wird?
Nein.
Das ist noch nicht.
Das weiß man nicht. Aber das wird für das Frauengesundheitszentrum nichts ändern. Wir haben das so organisiert, dass das, glaube ich, problemlos weiterläuft und auch von den Patienten, aber auch von der Tirol-Klinik oder vom Land, das sind da keine Änderungswünsche, soweit ich das sehe.
Angesichts Ihrer anstehenden Pension gibt es, auf was sind Sie denn besonders stolz in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Mein Gott, stolz, das würde ich gar nicht so sagen. Ich war immer Feministin, also wir haben immer von Anfang an. Aber ich habe eher so gearbeitet, da die Frauen ja alles, wir haben ja gar nichts gehabt, ich habe schon Beispiele gebracht. Also war es eher egal, nicht? Ich habe gesagt, ob wir jetzt ein Frauengesundheitszentrum zuerst kriegen oder die Pflichtlehre zuerst oder ein Mentorenprogramm zuerst oder Kindergarten, das ist dann, ja. Und deshalb habe ich schon immer so gearbeitet, das, wo ich geglaubt habe, das ist momentan durch politische, durch gesetzliche Grundlagen möglich. Und haben auf das und eben nie auf Sachen, die weniger als 50% Verwirklichungschance aus meiner Sicht hatten, verlegt. Weil es genug anders gegeben hat, wo man auch arbeiten
kann. Ist konnten. Es Ihnen wichtig, auch heute noch Feministin zu sein?
Ja, selbstverständlich. Das wurde natürlich lange Zeit verlacht, jetzt nicht mehr so. Das war eher so, aber in einem hierarchischen System, nicht wo sogar Frauen profitieren, wenn sie überleben, wird man nur leise verlacht, wenn man mal irgendwie etabliert ist. Nein, das Problem, glaube ich, war schon lange Zeit, Corona hat ja alles geändert, dass die jungen Frauen oder viele junge Frauen sich einreden, auch Wolpen natürlich, und das so sehen Wolpen, dass nach dem Motto, ja, ihr habt's gekämpft, das war gut, vor allem wenn es die Chefin gemacht hat, war es nicht gut, verbal einmal zumindest, aber das ist ja alles erledigt und wir brauchen nichts mehr tun. Mich diskriminiert niemand, das ist nicht immer so, beim dritten Mal keine Stelle kriegt oder so, dann sind sie bei uns gekommen. Aber ich glaube, das ist weg seit Corona, mhm. Das war ja ein unglaublicher Rückschlag, also bei uns zumindest für die Frauen. Da gibt's ja die Diskussionen, sind wir in die 60er oder 70er Jahre gelandet, ich bin da nie beteiligt, weil das ist wurscht, das ist in jedem Fall ein Backlash, nicht? Und das, und zwar ein katastrophaler, da kommt es nicht mehr auf irgendein Jahr drauf an. Nein, es war bei uns wirklich die Katastrophe, und Sie müssen denken, Schlimmste ist immer der klinische Bereich, wo Anwesenheitspflicht natürlich ist, wo man nicht einmal sagen kann, das Kind ist krank, ich bleibe zu Hause, wenn die anderen sagen, man braucht sie unbedingt und so. Also das ist ja besonders schlimme Arbeitssituation, und da war dann sind fast alle Kinderbetreuungen zusammengebrochen. Einerseits die Großeltern, andererseits die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen, also wie es der Zugang ist, könnte man eigene Sendungen machen. Dann natürlich sind die meisten Haushaltshilfen sofort ausgefallen. Jetzt sind die Frauen da gestanden, dann ist noch das Homeschooling gekommen, und nach meinen anekdotischen Erfahrungen haben das fast ausschließlich die Frauen alles abgedeckt.
Ich glaube, in diesem Sinne gehen wir davon aus, dass wir von Ihnen noch einiges hören werden.
Ja, wir werden nicht schweigen.
Wunderbar. Frau Hochleitner, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und alles Gute weiterhin.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Jede vierte Frau in Österreich hat Migrationshintergrund. Das vermeldet der österreichische Integrationsfonds anlässlich des Internationalen Frauentags. Mit welchen Herausforderungen Migrantinnen auch in Tirol zu kämpfen haben, das schauen wir uns heute an mit Mirjana Stojakovic. Sie ist die Geschäftsführerin des Zentrums für Migrantinnen in Tirol, kurz CEMIT. Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Frau Stojakovic, jetzt gibt es ja nicht die Migrantin. Also von wem sprechen wir denn hier, wenn wir von Migrantinnen in Tirol reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt unterschiedliche Migrationsformen, Migrationsmotive und somit auch Migrationsverläufe. Und natürlich dementsprechend muss man uns anschauen, ist die Frau mit Migrationshintergrund die Person, die in Österreich geboren ist, das Bildungssystem genossen hat, österreichische Staatsbürgerschaft hat, ist auch Person mit Migrationshintergrund, genauso wie die Person, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen ist oder durch Flucht und vieles mehr. Also es gibt unterschiedliche, wie gesagt, Motive und somit auch Verläufe. Ich würde sagen, dass oder wir würden uns heute der Personen mit Migrationshintergrund widmen, die Drittstaatangehörige sind, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind oder haben flüchten müssen, weil sie im Vergleich zu zum Beispiel hochqualifizierten Personen, die schon sich im Heimatland oder Herkunftsland mit ihrer Ausbildung und die Möglichkeiten im Ausland auseinandersetzen können und dementsprechend die Migration zu planen im Vergleich, wie gesagt, wenn ich flüchten muss oder durch Familienzusammenführung gekommen bin.
Sie selber sind vor 33 Jahren selbst aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet, als dort ein Bürgerkrieg herrschte. Wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie hier in Österreich schon Menschen gekannt? Haben Sie die Sprache gekannt?
Nein, ich habe niemanden in Österreich gekannt. Und auch bei mir konkret, ich habe ein Sprachgymnasium in ehemaligen Jugoslawien abgeschlossen und konnte doch etwas Deutsch, also nicht jetzt perfekt, aber ich konnte mich in Alltagssituationen zurechtfinden, ich konnte Behördewege erledigen, auch meinen Sohn in der Schule begleiten und sicher, das war ein unglaublich großer Vorteil, wie wenn ich nicht die Sprache konnte. Aber alle anderen Themen, Aufenthalt, bestimmte Voraussetzungen für diesen eben zu erwerben und vieles mehr, was damit verbunden ist, war mir alles fremd. Und ich war an die Unterstützung von fremden Leuten angewiesen. Beziehungsweise musste auch selbst suchen, forschen, fragen und vieles mehr.
Und diese Unterstützung wiederum bieten Sie nun ja im CEMIT den Klientinnen, die zu Ihnen kommen. Mit welchen Anliegen kommen die denn zum CEMIT?
Ja, wie eingangs erwähnt, dass es so unterschiedliche Migrationsarten gibt, so sind die Fragen auch vielfältig. Allgemein kann ich sagen, dass alle betrifft, sie kommen zu uns, wenn sie ein Kind auf Welt gebracht haben, was bedeutet das jetzt, was kommt auf mich zu? Mein Kind darf in erste 6 Monaten ohne Aufenthaltstitel in Österreich sein. Ich kann ja Kinderbetreuungsgeld beantragen, Familienbeihilfe. Allerdings alles, was über 6 Monaten darüber hinausgeht, ich muss schon um Reisedokument, also das heißt, ich muss das Kind in Herkunftsland registrieren lassen, Reisepass besorgen, damit ich welchen Aufenthaltstitel kann ich, ja darf ich für mein Kind beantragen und somit auch alles verbunden noch einmal Kinderbetreuung, Familienbeihilfe, weil es hängt bei einer Person mit Migrations, also in dem Fall Ausländerinnen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, alles von Aufenthaltsstatus. Mhm. Und dann geht es weiter, die Frage der Schule, Ausbildung, Jobsuche, Bewerbungsprozesse, Heirat, Familienzusammenführung, Ehescheidung, Pensionierung.
Mhm. Wie man sich ein normales Leben einrichtet und genau. Ganz viele bürokratische Hürden. Was ja auch immer wieder Thema ist, ist die deutsche Sprache. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten ja schon eine Starthilfe, weil Sie schon Deutsch konnten. Man hat oft den Eindruck, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt aber in Österreich geboren sind und hier zur Schule gegangen sind, sich schwer tun, Deutsch zu lernen. Können Sie das nachvollziehen und warum ist das so? Fehlt es hier am Angebot oder an der Kommunikation?
Also die Kinder, die in Österreich geboren sind, wir im CEMIT haben nicht solche Erfahrungen, dass die Kinder, die in Österreich geboren sind, sich so schwer tun, bei Deutsch zu lernen. Man muss schon mitdenken, dass sie... sobald sie geboren sind, werden sie zweisprachig aufgewachsen. Und bis zum Kindergartenalter ist es ja schwierig, weil im Familienkreise lerne ich ja Muttersprache, was wichtig ist. Ich glaube, alle Sprachwissenschaftler würden das bestätigen. Und ich kann auch aus eigenen Erfahrungen sprechen. Mit meinem Kind bis zum Kindergartenalter habe ich nur Muttersprache gesprochen. Weil bevor ich als Elternteil oder Eltern beginnen, mit Kindern Deutsch zu sprechen, und wenn sie selbst nicht die Sprache so perfekt beherrschen, ist es viel besser, ich bleibe bei der Sprache, die ich gut beherrsche, wo ich meine Gefühle und alles, was damit verbunden ist, dem Kind weitergeben kann. Hier zu erwähnen, wir haben viele Kolleginnen, die selbst sogenannte zweite Generation ist, die in Österreich geboren sind und Ausbildung genossen haben. Und meine Beobachtungen nach, die sprechen Deutsch mit dem Kind oder mit den Kindern als erste Sprache, sage ich jetzt so. Mhm. Und es kann sein, dass problematisch ist, wo beide Elternteile nicht perfekt Deutsch beherrschen, dass es besser ist, bei Muttersprache oder Bildungssprache zu bleiben, als eine mir fremde Sprache falsch ans Kind weitergeben. Und im Kindergarten kommt es zu Sozialisation und Sprache lernen. Da lernen die Kinder sehr schnell.
Wenn Sie haben Migrantinnen aus Drittstaaten angesprochen, das sind ja dann doch oft sehr fremde Kulturkreise. Und heute am Internationalen Frauentag wollen wir natürlich auch auf Frauenrechte einen Blick werfen. Und in vielen Ländern hinken die ja weit hinterher. Also dort haben ja Frauen kaum Rechte. Das beginnt bei der Bildung, übers Arbeiten bis hin zum Wählen. Jetzt hat man oft den Eindruck, dass auch Frauen, die hier leben, Schwierigkeiten haben, dann zu akzeptieren oder die Chancen zu nützen, die ihnen dieses System hier bietet, sprich, dass sie weiterhin von den Männern abhängig sind. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, dass sie sich sozusagen weigern, das anzunehmen, würde ich das sehe ich zu eventuell zu streng gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn sie durch Familienzusammenführung nach Österreich kommen, die sind ja oft in abhängigem Status, sowohl wirtschaftlich, also sozial, wirtschaftlich und aufenthaltsrechtlich sind sie in diesem abhängigen Status. Und also besser nachzudenken, wie viele Möglichkeiten habe ich, kennenlernen, was mir dieses System anbietet, welche Ressourcen vorhanden sind, wie komme ich zu diesen Ressourcen, weil es doch vieles, wie gesagt, im Abhängigkeitsstatus liegt und auch, dass ich viele wenn ich in diesen abhängigen Status bin, in den Rollen zurückkommen oder leichter in den Rollen bleiben. Frau kümmert sich um Haushalt, Kinder und vieles mehr, weniger Ausbildung. Und
was meinen Sie konkret, weil Sie gesagt haben, bei Familienzusammenführungen sind ja die Frauen von den Männern abhängig, weil die Männer zuerst kommen und Asylstatus beantragen? Oder wie genau meinen Sie das?
Also nicht immer über Asyl gedacht, auch wenn ein Drittstaatangehöriger oder jemand mit österreichischer Staatsbürgerschaft, auch Österreicherinnen, Österreicher heiraten eine Frau aus Drittland und wenn die Frau durch Aufenthaltsstatus nach Österreich, durch Familienzusammenführung, also Beispiel, mein Ehegatte hat einen Aufenthaltstitel, welcher ermöglicht Familienzusammenführung, holt seine Frau aus jetzt Bosnien oder wo auch immer nach Österreich, dann ist es gemeint durch Familienzusammenführung. Er hat bereits in Österreich so einen Aufenthaltstitel, weil er so lange da ist, welcher ermöglicht Familienzusammenführung oder inzwischen österreichische Staatsbürgerschaft. Und so meine ich, und auch Personen, die flüchten mussten, genauso wenn die Männer vorher positiven Asyl bekommen haben und auch danach Familie nach Österreich holen, da ist auch Familienzusammenführung richtiger Begriff.
Wie leicht oder schwer ist es denn für Frauen dann auch soziale Anknüpfungspunkte in Tirol zu finden? Pardon.
Es ist nicht einfach, weil wir kommen noch einmal, ich komme auf bestimmten Sozialumfeld. Also ich komme durch meinen Mann und meistens seine Familie ist ja dieses soziales Umfeld, wo ich mit welchem ich in erster Linie vertraut bin. Es kommt oft so, dass Frauen, damit die aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen erfüllen, sollten schon eine Beschäftigung anstreben, weil Fremdenrecht auch bestimmte Voraussetzungen für das Erlangen bzw. Verlängern des Aufenthaltstitels vorsieht. Sie langen in diesen Zeit, in den ersten 5 Jahre kann man sagen, nehmen x-beliebige Nebenbeschäftigungen an, obwohl sie viel höhere Qualifikationen haben, damit sie irgendeine Beschäftigung bekommen. Dann kommt die Familie, die Kinder, meistens übernehmen die Frauen, fast allen Fällen übernehmen die Frauen diese Aufgabe, doppelte Belastung, dass sie Familie, Kinder, Einkäufe erledigen, alles, was damit verbunden ist, und nebenbei einer Tätigkeit nachkommen. Also bleiben wenige Ressourcen, dass sie sich darum kümmert, wie komme ich aus der Dequalifizierung raus, weil ich möchte auch betonen, neben unserer wir beraten ca. 4.000 Personen jährlich plus noch ca. 1.000 Personen, die in Beratung kommen wegen Anerkennung der ausländischen Ausbildungen. Und unsere Statistik zeigt, dass wir von diesen 1.000 Personen über 50% sind Akademikerinnen und auch weit über 50% sind das Frauen. Kann man sich vorstellen, dass die Frauen, es kommen Frauen mit guten und sehr hohen Ausbildungen, aber wie gesagt, die landen in Dequalifizierung und tun sie sich aufgrund der diversen Belastungen, tun sie sich schwer aus dieser Lage rauskommen sich Unterstützung holen, das, was in unserer demokratischen Gesellschaft bietet und auch Sprachkenntnisse zu erwerben.
Was könnte man denn tun, wo müsste man ansetzen, um das zu ändern und die Frauen hier besser zu unterstützen?
Ja, ich kann wieder auf unsere Erfahrungen zurückblicken oder zurückgreifen, das, was uns bekannt ist. Es wäre ganz wichtig, eine Beratungsstelle zu haben, die umfassende, einheitliche, an die Person, also individuelle Beratung für Berufsleben anbieten. Also wir wissen, dass es für Erwerbstätige, es ist uns, unsere Arbeitsplatz, Arbeitsstelle spielt unglaublich große Rolle. Wie bin ich angekommen? Oft definiert man durch meinen Arbeitsplatz. Und wenn man sich vorstellt, also unsere Erfahrungen sind ja fast täglich Hochqualifizierte, die inzwischen so frustriert sind, weil sie irgendwo Regalbetreuerinnen sind, als Zimmermädchen arbeiten, als Reinigungskräften.
Woran scheitert das?
Also ich würde sagen, dass es braucht an einer Stelle eine umfassende individuelle Beratung, dass man sich anschaut, okay, wo stehst du jetzt mit, beginnen bei Aufenthaltstitel, weil bei einer Person mit Migrationshintergrund dreht sich meistens alles um Aufenthaltstitel und freien Zugang zum Arbeitsmarkt.
Also natürlich, mehr brauchen Arbeitserlaubnis vorausgesetzt, aber genau. Jetzt gibt es Gewerkschaften und das AMS, beide bieten sogar in verschiedenen Sprachen Beratungen an, reicht das nicht?
Ich würde sagen, nein, wie gesagt, da braucht es noch mehr, damit die Person begleitet wird, damit die Person entweder gleich die Möglichkeiten werden ihr dargestellt. Man schaut sich an, wo stehst du sprachlich, welches Niveau, was braucht es, wo baust du auf, in welche Richtung möchtest du, kannst du gehen. Dementsprechend, also begleitend Sprachkenntnisse zu erwerben, auch parallel sich Kompetenzen anschauen, Kompetenzen erheben gemeinsam mit der Person. Dass sie Anerkennung von mitgebrachten Ausbildungen, was es bedeutet, weil irgendwie ist es in Köpfen der Frauen, meine Ausbildung bedeutet hier eh nichts. Ich kann eh nichts damit anfangen. Also sich wirklich intensiv auseinandersetzen und sie in diesen professionellen Berufsweg zu begleiten.
Mhm. Also Frauen ein bisschen ermutigen, dass sie sich wieder ihrer Qualität.
Genau. Genau. Und auch sehr wichtig, wo es noch besonders Unterstützung benötigt, wenn die Frauen im Scheidungsverfahren sind. Da sind sie in extrem schwieriger Lage. Also mein Aufenthaltstitel, wie gesagt, hängt meistens von dem Zusammenführenden. Wenn ich mich scheiden lasse oder im Scheidungsprozess bin, muss ich schauen, was bedeutet das jetzt für mein Aufenthalt überhaupt? Darf ich in Österreich bleiben? Welchen Aufenthalt darf ich erlangen? Was geschieht in dieser Zeit? Oft bleiben die Frauen mit mehrere Kinder alleine sitzen in Mietwohnung. Also Mietkosten sind uns, darüber braucht man gar nichts diskutieren. Meistens sind zusätzliche Belastungen bei den Banken, Krediten und so weiter. Da ist sie weiterhin verpflichtet, mit zurückzuzahlen. Und in diesem Scheidungsprozess, und geschweige von dem, wenn die Kinder irgendwelche zusätzliche Dokumente brauchen, weil zum Beispiel ich habe jetzt ein kleines Kind, Reisepass muss verlängert werden und ich bin abhängig von seinen Unterschriften, Vollmacht, Zustimmung und vieles mehr. Und das sind die Zeiten, wo Personen unter extremen, schwierigen Situationen Druck stehen, in jeder Hinsicht, psychisch, finanziell. Also, und da braucht es auch ganz gut, es ist wichtig, sich gut auskennen in Fremdenrecht, Ausländerbeschäftigungsgesetz und auch das Zusätzliche, was die Migrantinnen, also diverse Sozialisierungen, die jetzt nicht unbedingt in Österreich stattgefunden haben, das so gut zu verstehen und dabei uns zu unterstützen.
Eine Anlaufstelle ist ja zumindest das CeMIT, das dann weiter vermitteln kann. Frau Stojakovic, ich danke Ihnen für diese Einblicke und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank. Danke.
Ob Film, Fernsehen oder Bühne, sie ist eine der erfolgreichsten und gefragtesten Schauspielerinnen Österreichs. Sie ist bekennende Feministin und sie ist Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Und heute ist sie zu Gast bei Tirol Live. Herzlich willkommen, Verena Altenberger.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, nach Innsbruck führt sie heute die Filmpremiere von Sterne unter der Stadt von Regisseur Chris Reibers. Vielleicht möchten Sie uns kurz anpreisen, worum geht es in dem Film? Sie wissen es am besten und können es am besten in Ihren eigenen Worten wiedergeben.
Also Sterne unter der Stadt ist für mich im Grunde genommen ist es ein Märchen über verschiedenste Menschen, die in Wien leben, die alle einen Bezug zur U-Bahn haben, die sie da in dieser sonderbaren Welt, fabelhaften Welt der Wiener U-Bahn bewegen und die alle ein bisschen schrullig sind, aber alle total liebenswürdig sind und die auch alle ein bisschen Angst haben vor der Liebe und die es aber trotzdem alle riskieren, sich zu verlieben.
So viel Spoiler darf sein, es riskiert, aber es ist auch ein bisschen ein Drama mit im Film, weil es geht ja um eine Romanze zwischen Caro, die Sie verkörpern, und Alexander. Und es gibt auch einige Geheimnisse, die die Protagonisten da waren. Man hat auch schon interessanterweise von mehreren Kritikern gelesen, der Film erinnert Sie ein bisschen an die fabelhafte Welt der Amelie. Können Sie das nachvollziehen?
Also ich habe den Film, ich glaube, er ist vor 20 Jahren oder so rausgekommen, da habe ich ihn gesehen. Also ich habe das jetzt nicht so richtig vor Augen, aber ich glaube, also ich verstehe es als schönes Kompliment dafür, dass die Bildsprache eine sehr besondere ist. Also es sind wirklich einfach, und das ist für den österreichischen Film tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, es sind so wunderschön komponierte Bilder, tolle Farben, es wirkt alles auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen und dadurch aber auch sehr zeitlos. Es hat eine märchenhafte Ästhetik, der ganze Film. Und weil Sie schon gesagt haben, es ist ein bisschen ein Drama auch drinnen, unser Regisseur, der Chris Reiber, hat immer die beste Beschreibung dafür. Der sagt, wenn da jetzt nur nette, schrullige, liebenswerte Menschen spielen und am Ende ist alles gut, dann war es ein bisschen ein Fahrerfilm und deswegen muss es natürlich einen Antagonisten geben. Und das ist aber kein Mensch, sondern das ist das Schicksal.
Zu viel wollen wir ja nicht verraten für jene, die es noch nicht angeschaut haben. Sie haben in einem DD-Interview vom letzten August gesagt, Sie lesen sich bei Angeboten immer die Drehbücher durch und nehmen dann an, wenn Sie die Figur emotional nachvollziehen können. Inwiefern ist denn das jetzt bei der Figur der Caro der Fall für Sie?
Also ich habe das Drehbuch gelesen und es war wirklich eines der allerschönsten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Also es hat mich von Anfang an total verzaubert und ich habe eben immer das Bedürfnis, damit ich was spüren kann, muss ich das eben, genau wie Sie gesagt haben, zu 100% emotional verstanden haben. Ich muss verstehen, ohne dass ich jetzt die Lebensrealität mit diesem Mensch teile, aber ich muss trotzdem verstehen, warum denkt sie so, warum handelt sie so, warum fühlt sie so. Und bei der Caro ist es sind das zwei Sachen vor allem. Das ist, sie hat am Anfang einfach wahnsinnig Angst davor, sich zu verlieben. Und das kann ich so verstehen, weil wenn die Liebe das Potenzial hat, so richtig schön zu werden, dann hat sie natürlich gleichzeitig das Potenzial, wahnsinnig weh zu tun. Und ich verstehe einfach total, dass Menschen sagen, ich habe Angst davor, mich zu verlieben, weil das könnte echt weh tun. Das könnte aber auch wunderschön werden. Und das Zweite ist, das ist jetzt auch schon ein paar Mal irgendwo gestanden, ich verrate jetzt einfach, also die Caro hat eine Krankheit und meine Mama hat Krebs gehabt und das ist für mich einfach auch, da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann nachvollziehen, warum die Caro so viel Angst hat, weil ich das bei meiner Mama erlebt habe.
Mhm. Jetzt haben Sie es auch schon angesprochen, also die Caro hat auch Krebs in diesem Film, das ist auch eine Erklärung dafür, warum die Haare kurz sind.
Genau.
Abgesehen davon, dass es natürlich auch optisch einfach schön anzuschauen ist. Sie haben aber auch in den vergangenen 2 Jahren ja bei den Salzburger Festspielen beim Jedermann die Bullschaft gespielt. Und auch da war das natürlich großes Thema, die kurzen Haare der Bullschaft. Das ist jetzt somit erklärt, oder?
Weil genau, es ist die späte Antwort auf die Glatze der Bullschaft.
Weil damals in dieser Zeit auch der Film gedreht worden ist.
Wir haben abgedreht und ich glaube 4 oder 5 Tage später war Probenbeginn in Salzburg. Und ja, deswegen bei der Premiere die Haare halt so kurz und bei der Derniere so.
Mutig haben es alle empfunden und es ist auch viel diskutiert worden, woher das jetzt rührt. Einige haben darin vielleicht seinen feministischen Vorstoß auch hineininterpretiert, der es ja dann offensichtlich doch nicht war.
Na.
Was aber schon gesellschaftlich geschehen ist, nämlich dass Leute diskutiert haben, warum wird denn jetzt ausgerechnet über diese Frisur der Bullschaft, die ja sonst schon immer eine sehr leidenschaftliche, reizvolle Person ist, diskutiert? Warum wird das diskutiert, dass da jetzt eine Frau mit Glatze ist? Und es ist immer darum gegangen, warum werden denn Schauspielerinnen immer auf ihr Äußeres reduziert? Ist das etwas, haben Sie dieses Gefühl auch schon einmal gehabt, dass Sie als Schauspielerin auf das Äußere reduziert werden?
Natürlich passiert einem das. Ich glaube, vor allem am Anfang einer Karriere passiert das natürlich noch leichter, weil man sie irgendwie noch nicht beweisen hat können in seinem Können und in seinem Wollen und Tun, und dann fällt es natürlich viel leichter, jemanden auf die Optik zu beschränken. Also wenn ich mir meine ersten Rollen anschaue, dann war das die Sekretärin, die Prostituierte und die Geliebte. Das war dann vielleicht nicht, weil sie alle dachten, das kann sie richtig gut, sondern weil sie schaut halt so und so aus, deswegen besetzen wir es für das. Und ich habe dann meine erste Chance eigentlich vom Adrian Geuginger gekriegt in Die Beste aller Welten, wo er, ohne dass ich das vorher schon mal hätte sagen können, gesagt hat, ich traue dir zu, eine drogenabhängige Mutter zu spielen. Und dann eben der viel zitierte Mut zur Hässlichkeit und so. Was ist Hässlichkeit? Und ich finde es so lustig, auch immer noch im Nachhinein in Bezug auf die Salzburger Festspiele, wenn mir jetzt der Regisseur, der Michael Sturminger, vorgeschlagen hätte, rasier dir doch die Haare ab, dann haben wir automatisch eine feministische Bullschaft, dann hätte ich gesagt, okay, bitte, wen soll denn das noch aufregen? Bitte. Also hätte ich kategorisch abgelehnt. Und dadurch, dass ich es aber eben dann zufällig gehabt habe und diese Aufregung entstanden ist, also mich hat es wirklich einfach erstaunt. Ich habe gedacht, das gibt es ja nicht, dass das 2021 damals wirklich nur Leid, vor allem Männer, aufregt. Also wenn quasi die Frau entscheidet, wobei es war ja nicht diese Entscheidung, aber zu sagen, ich entledige mich eines äußeren Zeichens für Weiblichkeit, nämlich meiner langen, schönen Haare. Ja, erstaunlich. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, Im Zuge dieser, also Shitstorm weiß ja keiner, aber Hasskommentare und so, die dann doch irgendwie gehäuft waren in der Zeit, ist was viel Wichtigeres passiert. Und zwar habe ich auf der Straße so viele Frauen haben mich angeredet, die einfach gesagt haben, dass sie das toll finden und dass sie das selber auch bestärkt in Bezug auf Diskussionen über Äußeres. Und was auch passiert ist, ich habe so viel Selfies gekriegt von Frauen, die mit Glatzen im Publikum bei den Salzburger Festspielen sitzen und die dazu geschrieben haben, niemals hätten sie sich traut, bei diesem Schaulaufen, das ja die Salzburger Festspiele doch auch sind, so die Reichen und Schönen, die dann da haben gesagt, niemals hätten sie sich traut, da ohne ihr Perücke drin zu sitzen, aber wenn die Bullschaft keine Haare hat, dann brauchen sie im Publikum auch keine. Und das war für mich eigentlich so das Allerwertvollste an der ganzen Sache.
Also ein schöner Nebeneffekt, mit dem man eigentlich gar nicht gerechnet hat, oder?
Genau, und der war eigentlich für mich im Nachhinein zum Haupteffekt worden ist.
Sie sind ja auch Präsidentin der Akademie des österreichischen Films und da setzen Sie sich auch in einem Podcast, würde ich sagen, in Episoden mit Frauen in der Filmszene auseinander.
Mhm.
Wie sehr hat denn eigentlich in den vergangenen Jahren die MeToo-Debatte auch in Österreich Fuß gefasst? Hat sie das überhaupt? Und wenn ja, hat sie etwas verändert?
Großes Thema. Mhm. Also auf jeden Fall hat sie was verändert. Und 2017 ist eben MeToo aus den USA, ist dieses Phänomen quasi zum ersten Mal so stark benannt worden. Und ab da hat sich definitiv was verändert, nämlich vor allem, dass wir jetzt endlich drüber reden.
Mhm.
Das heißt noch nicht, dass sie die Arbeitsumstände drastisch verbessert haben. Aber es wird immerhin drüber geredet. Und wir fangen gerade erst an, Worte dafür zu haben, dieses Phänomen von sexualisiertem Machtmissbrauch zu benennen und zu verstehen und zu erforschen. Und dadurch verändert sich natürlich auch im Arbeitsumfeld was. Aber ich werde mich immer hüten davor, zu sagen, es ist jetzt viel besser, weil als ich vor 10 Jahren angefangen habe, vor ungefähr 10 Jahren, hat es mir eigentlich immer weh getan, wenn etabliertere Kolleginnen gesagt haben, ach, damals bei uns war das alles so viel schlimmer. Und ich dann da gestanden bin und mir gedacht habe, aber wieso passiert es mir dann auch jetzt? Also hilf mir doch, anstatt dass du sagst, es ist alles besser. Deswegen werde ich mich hüten davor zu sagen, es ist jetzt alles besser. Aber wir reden drüber und auch arbeitsrechtlich und in greifbareren Schritten verändert sich was.
Was sich auch verändert oder worüber immer gesprochen wird, dass es sich verändert, ist das Thema Gehalt bei Männern und Frauen. Heißt ja auch immer, männliche Kollegen verdienen ja auch im Schauspiel mehr. Ist es insgesamt, würden Sie sagen, dass es in Österreich für Schauspielerinnen schwerer ist, als für männliche Kollegen erfolgreich zu sein und sich durchzusetzen?
Ja, da muss ich auch gar nicht auf meine Meinung zugreifen, sondern einfach Zahlen. Es gibt dazu ganz klare Zahlen, dass Frauen deutlich, deutlich, deutlich schlechter verdienen. Es gibt ganz konkrete Studien darüber, dass Frauen ab einer gewissen Altersklasse, also ungefähr ab 40, deutlich weniger vorkommen, dass Frauen insgesamt weniger Hauptrollen spielen, dass sie weniger Redezeit haben, nicht nur in der Fiktion, auch in Informationssendungen. Und das ist tatsächlich sehr absurd, weil es gleichzeitig Studien gibt, dass Filme mit weiblichen Hauptrollen an der Kasse besser funktionieren. Also es folgt noch nicht einmal einer kapitalistischen Logik, dass Frauen benachteiligt werden. Es ist einfach wirklich nur Blödsinn.
Wenn man Ihren Social-Media-Kanälen folgt, sieht man immer wieder, Sie machen sich für die Rechte der Frauen immer wieder auch stark. Also Sie geben Ihre Meinung da kund, Sie tun Ihre Meinung da kund. Und Sie haben ja selber gesagt, Sie sind bekennende Feministin. Haben Sie nicht Angst, dass Sie das irgendwo auch beruflich irgendwo behindert, weil Menschen vielleicht sagen, sie wollen sich nicht mit Ihnen auseinandersetzen, weil das vielleicht kompliziert und schwierig wird, weil Sie eben nicht alles mit sich machen lassen?
Naja, also für mich bedeutet Feminismus, mich dafür einzusetzen, dass es alle Menschen auf der Welt irgendwann hoffentlich gleich gut geht. Und wer damit ein Problem hat, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Also.
Klare Ansage. Weil Sie vorhin auch selber schon angesprochen haben, Hassrede und beziehungsweise Kommentare, böse, die Sie bekommen haben, damals als Bullschaft. Nun sind Sie ja wieder auf Social Media aktiv und da war zuletzt ja auch die Debatte um Ihr Privatleben sehr präsent, mit dem man spekuliert, ob Sie jetzt mit dem Ex-Kanzler Christian Kern was verliebt sind, ein Paar sind, was auch immer da läuft. Ist das etwas, dass man jemanden wie Sie, der so prominent ist wie Sie, überhaupt fragen darf, Ihrer Meinung nach?
Ich habe in der Vergangenheit nie über mein Privat- oder Liebesleben in irgendeiner Form geredet, weil das ist, wie gesagt, mein Privatleben und deswegen werde ich das auch in Zukunft nicht machen. Und ich weiß halt nicht, warum jetzt eine Schauspielerin verpflichtet sein sollte, sie dazu zu äußern. Und deswegen werde ich es auch in Zukunft einfach nicht machen.
Und Sie sind in Salzburg am Land aufgewachsen. Sie sind ja dann als Teenager nach Wien gegangen, um Ihren Traum, Schauspielerin zu werden, zu verwirklichen. Und wie man sieht, ja, haben Sie das sehr erfolgreich geschafft.
Mit vielen Rückschlägen vorher.
Natürlich, vermutlich war es kein leichter Weg. Aber wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, alles, was Sie durchgemacht haben, wenn Sie jetzt eine Person, wenn Sie eine junge Frau da hätten, die sagt, Mai Verena, ich würde auch gern Schauspielerin werden, welchen Tipp würden Sie denn dieser jungen Person mit auf den Weg geben?
Frauensolidarität. Gemeinsam sind wir stark. Ich habe am Anfang meiner Karriere, weil mir das aber auch so beigebracht worden ist, von unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, Networking so verstanden, dass man sich möglichst den nächst erfolgreichen Mann sucht, der in der Hierarchieebene irgendwo überarm ist und schaut, dass man hoffentlich einen Job kriegt und fun to be with ist, weil sonst geht's eh nicht. Und das hat sich so verändert in meinem Leben, dass ich einfach verstanden habe, dass ich einfach mir Frauen suche, mit denen gemeinsam ich wachsen möchte. Also ich der schönste Vergleich eigentlich auch für Feminismus und auch für intersektionalen Feminismus, also der viele, viele Menschen einbezieht und zum Beispiel auch Flinterpersonen mit einbezieht, ist ein Seifenkistenrennen. Und es ist quasi so, mal hat die eine mehr Schwung, dann zieht sie die andere nach vorn und dann so ziehen wir uns gegenseitig nach vorn, bis wir alle irgendwann durchs Ziel kommen. Und das Ziel heißt einfach Gleichberechtigung.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort zum heutigen Internationalen Frauentag. Frau Altenberger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute jetzt bei der Filmpremiere in Innsbruck.
Dankeschön. Und falls die ZuschauerInnen wollen, Sterne unter der Stadt läuft seit letzten Freitag schon im Kino. Und als österreichische Filme sind wir wahnsinnig darauf angewiesen, dass wir das leider einfach ins Kino gängern, weil so viele ZuschauerInnen gibt es nicht mehr. Und wenn wir Kino als Kunstform aus unserem Land wirklich als unser Kulturgut erhalten wollen, dann müssen wir ins Kino gehen.
Also liebe ZuschauerInnen und Zuschauer, ab ins Kino, weil ohne Kino wird es dann auch fad. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.